Als kleine Einleitung in diesen Text. Es geht in unserer heutigen Vorlesung um das Thema Unkompliziertheit oder Simplicity, auch im Deutschen Einfachheit. Übersetzung. Die natürlichen Produkte, die die höchste Persönlichkeit Gottes geschaffen hat, sollten dazu gebraucht werden, um die Körper und Seelen aller Lebewesen zu erhalten. Krishna hat etwas erschaffen, was für die Körper und die Seelen aller Lebewesen ist. Es gibt drei Arten von lebensnotwendigen Dingen. Prasadam, Prasadam, Prasadam. Eine norddeutsche Interpolation war das. Es gibt drei Arten von lebensnotwendigen Dingen. Das, was vom Himmel erzeugt wird, also vom Regen. Das, was von der Erde hervorgebracht wird, von den Minen, Ozeanen oder Äckern. Und die Dinge, die aus der Atmosphäre stammen. Das heißt, das, was unvermittelt und unerwartet erlangt wird. Drei lebensnotwendige Dinge. Etwas, was von dem Himmel erzeugt wird, also hauptsächlich der Regen. Dann, was von der Erde kommt, den Äckern, Minen. Hier wird auch noch der Ozean aufgeführt. Und dann solche Dinge, die aus der Atmosphäre kommen. Und mit dieser Atmosphäre wird die karmische Atmosphäre bezeichnet wohl. Dinge, die einfach unvermittelt und unerwartet. Man hat sich darum scheinbar nicht bemüht, die kommen dann. Das sind drei Dinge und wir werden jetzt die Erläuterung hören. Wir Lebewesen, die wir verschiedene Körper haben, sind allesamt Kinder der höchsten Persönlichkeit Gottes. Wie der Herr selbst in der Bhagavad Gita bestätigt. O Sohn Kuntis, man sollte verstehen, dass alle Arten des Lebens durch Geburt in der materiellen Welt ermöglicht werden und dass ich der samengebende Vater bin. Der höchste Herr Shri Krishna ist der Vater aller Lebewesen, die verschiedenen Gattungen angehören und verschiedene Körper haben. Wer intelligent ist, erkennt, dass alle Lebewesen, es gibt 8.400.000 Lebensformen, Teile des höchsten Herrn sind und somit seine Söhne sind. Alles in der materiellen und spirituellen Welt ist das Eigentum des höchsten Herrn. Und deshalb hat alles eine Beziehung zu ihm. Srila Rupa Goswami sagt in diesem Zusammenhang, Prapanchikataya Buddhya Hari Sambandhi Vastunaha Mumukshubi Parityago Vairagyam Falgukatyate. Die Entsagung dessen, der irgendetwas ohne Wissen von dessen Beziehung zu Krishna zurückweist, ist unvollkommen. Die Mayavadi-Philosophen behaupten zwar, die materielle Welt sei unwirklich, doch in Wahrheit existiert sie nicht nur scheinbar, sie ist real. Nur die Vorstellung, alles gehöre der Menschheit, ist unwirklich. Also es geht. Ich glaube, das kennen wir, diesen Punkt. Alles gehört dem Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, denn alles wurde von ihm erschaffen. Als Söhne und ewige Teilchen des Herrn haben alle Lebewesen das Recht, das Eigentum ihres Vaters zu benutzen. So hat es die Natur eingerichtet. Wie es in den Upanishaden heißt, Tena Tyaktena Bunjitaha Magridha Kosya Svitthanam. Sollte jeder mit den Dingen zufrieden sein, die ihm die höchste Persönlichkeit Gottes als Anteil zugewiesen hat. Niemand sollte fremde Rechte verletzen oder sich an fremden Eigentum vergreifen. In der Bhagavad Gita heißt es, jetzt kommt Prabhupada, nachdem er erstmal gesagt hat, alles kommt von Krishna, alles ist sein Eigentum. geht er mehr spezifisch von dieser Grundlage aus in den Text hinein, wo von Dingen gesprochen wird, die wir brauchen, um unser Leben zu erhalten. In der Bhagavad Gita heißt es, Anat bhavanti bhutani parjanyat anasambhavah yagyat bhavati parjanyo yakyakarma samudbhavah. Alle lebenden Körper erhalten sich durch Getreide, das nur dann wachsen kann, wenn Regen fällt. Regen entsteht, wenn Yajna Opfer dargebracht wird, und Yajna wird aus vorgeschriebenen Pflichten geboren. Wenn genügend Getreide erzeugt wird, können sowohl Tiere als auch Menschen ernährt und unterhalten werden. So hat es die Natur eingerichtet. Jeder handelt unter dem Einfluss der materiellen Natur, und nur Dummköpfe glauben, sie könnten das, was Gott geschaffen hat, noch besser machen. Da hören wir sehr oft Beispiele in unserem Ayurveda-Kurs, wo also unser Brijbasi Ayurveda-Lehrer mit einem wirklich bemerkenswerten Engagement und auch sehr, sehr fundiert zeigt, wie der moderne Mensch immer eingreifen möchte in die Schöpfung Gottes und es meint, besser zu machen, und dabei dann natürlich genau das Gegenteil erwirkt, nämlich Krankheiten sogar hervorbringt. Nur Dummköpfe glauben, sie könnten das, was Gott geschaffen hat, noch besser machen. Besonders die Haushälter sind dafür verantwortlich, dass die Gesetze der höchsten Persönlichkeit Gottes eingehalten werden, ohne dass es zu Kämpfen zwischen Menschen, Gemeinschaften, Ländern und Völkern kommt. Shristikata, du musst etwas in der Friedens machen. Shristikata zum Busch. Die Menschheit sollte die Geschenke Gottes richtig verwenden, vor allem das Getreide, das wächst, weil Regen vom Himmel fällt. Und wie es in der Bhagavad Gita heißt, sollten die Menschen Yajnas, Opfer durchführen, damit regelmäßig Regen fällt. Früher, als noch Yajnas durchgeführt wurden, wurden Butterfett und Getreide als Opfergaben dargebracht. Doch im gegenwärtigen Zeitalter ist dies natürlich nicht mehr möglich, denn weil die Menschen so sündhaft leben, wird nicht mehr genügend Butterfett und Getreide produziert. Die Menschen sollten sich jedoch dem Krishna-Bewusstsein zuwenden und den Hare Krishna-Mantra chanten, wie es in den Shastras empfohlen wird. Yajyai Sankirtan Prajair Jajantihi Sumedasa. Wenn sich auf der ganzen Welt Leute der Bewegung für Krishna-Bewusstsein anschließen und die natürliche Klangschwingung des transzendentalen Namens der höchsten Persönlichkeit Gottes chanten bzw. seinen Ruhm lobpreisen, wird es an Regen nicht mangeln. Als Folge davon werden genügend Getreide, Früchte und Blumen wachsen und niemand wird beim Beschaffen der lebensnotwendigen Dinge Mühe haben. Die Grihastas, die Haushälter, sollten die Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Art von natürlicher Produktion organisiert wird. Es heißt deshalb, Tasyaiva Heto Prayateto Kovida. Ein intelligenter Mensch sollte versuchen, Krishna-Bewusstsein durch das Chanten des heiligen Namens des Herrn zu verbreiten. Denn als Folge davon wird man alles, was man zum Leben braucht, ganz von selbst erhalten. Ich möchte diesen letzten Satz, weil er so revolutionär zu unserem westlichen Denken ist, noch einmal wiederholen. Ein intelligenter Mensch sollte versuchen, Krishna-Bewusstsein durch das Chanten des heiligen Namens des Herrn zu verbreiten, denn als Folge davon wird man alles, was man zum Leben braucht, ganz von selbst erhalten. Die Logik dieses letzten Satzes ergibt sich zwangsläufig aus den Punkten, die Prabhupada gemacht hat. Ich möchte sie noch einmal zusammenfassen. Es gibt lebensnotwendige Dinge und es gibt einen Schlüssel dafür, diese zu erreichen im Leben, nämlich Yajna, Opfer. In diesem Zeitalter gibt es eine Opferung von Klang, die wir kostenlos produzieren können, also nicht Getreide und Butterfett wie in den vorangegangenen Yogas, sondern du kannst kostenlos Hare Krishna produzieren. Da brauchst du nur deine Kehle, bisschen Lungen und bisschen Konzentration und auch eine liebevolle Haltung im Herzen und dann kommt die transzendentale Klangschwingung zu dir geeilt. Ja. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hier hören wir von einer einfachen spirituellen Formula, dass wir uns an Krishna direkt wenden durch die Ausübung des Sankirtan-Yagyas, des Chantens seiner heiligen Namen und von Krishna, der für all die lebensnotwendigen Dinge verantwortlich ist, als die höchste wirkende Ursache, direkt bekommen, was wir zum Leben brauchen. Um diesen Gedankengang nachzuvollziehen, braucht es eine gewisse Linie, kurze Linie von unserem devotionalen Herzen zu unserem Verstand. Wer diese kurze Linie nicht hat, diese kurze Strecke, wie Lila Dagupta immer sagt, diese 20 Zentimeter von Herzen zu unserem Verstand, wird lange Wege machen müssen in seinem Leben, kilometerweise von Umwegen, um sich die lebensnotwendigen Dinge im Leben zu beschaffen. Er wird große Arbeitsaufwände leisten, große vielleicht Ausbildung machen, große Wege in die materielle Gesellschaft übernehmen und sich sehr weit entfernen. In unserem spirituellen Leben ist es sehr wichtig, dass wir uns nach bestimmten spirituellen Prinzipien richten. Ich möchte mit dem Kommentar, den ich eben gesagt habe, natürlich nichts gegen die Devotees also gesagt haben, die innerhalb des Krishna-Bewusstseins eine Ausbildung absolvieren, wie zum Beispiel, es gibt Devotees, die zur Universität gehen, es gibt unter uns einen sehr nice Devotee, die Psychologie studiert, Gestaltpsychologie, es gibt auch Devotees, die eine Ausbildung zum Erzieher machen. Die sind im Krishna-Bewusstsein und versuchen, diese Dinge in Bezug zu Krishna zu setzen und so weiter. Ich spreche jetzt von etwas anderem. Das ist sehr gut und sehr schön, und wir sehen ja, was für eine unglaubliche, dass die Devotees von Krishna geführt werden in diese Entscheidung. Ich spreche nur davon, dass man im spirituellen Leben eine gewisse Verbindung braucht, nämlich zwischen den spirituellen Verständnissen, die ich empfange in meinem devotional Konzept, was ich mal gerne hier ansiedeln möchte, und der Intelligenz, der überlegt. Wir können nicht, wie es die Kirche tut, die ganzen religiösen und spirituellen Inhalte hier haben und dann sagen, wir gehen jetzt mal ins praktische Leben, und die existieren jetzt im praktischen Leben nicht. Man nennt das die Trennung von Kirche und Staat oder von Praxis und Glauben, was ein großes Problem darstellen kann in der Entwicklung. So, eines dieser spirituellen Prinzipien, welches uns helfen kann, erfolgreich in unseren Bemühungen zu werden, ist Sadalata. Sadalata ist eine Eigenschaft, die Bhaktivinoda Thakur Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur als die wichtigste Eigenschaft eines Devotees hervorhebt. Er sagt, Sadalata e Vaishnavata. Das Vaishnavatum wird geprägt durch Sadalata. Sadalata, eigentlich ein langes A hinten. Die Übersetzung ins Englische ist Simplicity, und ins Deutsche sagt man dann oft Einfachheit. Doch wie ihr bald sehen werdet, ist das ein Begriff, der noch mehrere Begriffe mit sich bringt. Ich werde mal in dieser Vorlesung mit dem Wort Unkompliziertheit arbeiten. Also, diese Einfachheit oder Unkompliziertheit bedeutet nach Baladev Vidya Bhushana, dass man keine Zweiheit in seinem Herzen hat, also nicht zwischen seinem Glauben und der Praxis unterscheidet. Es bedeutet, dass man gewillt ist, all die Ego-Spiele, die es gibt, mit denen wir uns unsere Ziele sehr oft in diesem Leben beschaffen wollen, aufzugeben. Also keine persönlichen Politics oder Manipulation, um seine Ziele zu erlangen. Prabhupada führt das dann so aus, dass er sagt, Simplicity oder Unkompliziertheit bedeutet, dass man ohne diplomatisches Verhalten so offen und gerade heraus ist, dass man die Wahrheit selbst jemanden, der als Feind auftritt, mitteilen kann. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur wird sehr nachdrücklich, er betont diese Unkompliziertheit und dieses, man könnte auch sagen, gerade heraus sein, so stark, dass er sagt, in seinem Upadeshavali, das heißt dem Baum der Unterweisung, es ist besser in den Gattungen der Tiere zu verbleiben, als dass man eine menschliche Geburt erlangt, es dann aber zulässt, dass Täuschungsmanöver in das Herz hineinkommen. Man sollte ohne Täuschung sein. Besser man wäre noch unter den nichtmenschlichen Lebensformen und würde da so herum sein, als dass man diese Einfachheit verlässt. Man könnte auch von kindhafter Einfachheit sprechen. Wir haben hier gerade unsere kleine Mandali, was immer auf Mandalis Herzen ist, sagt sie unumwunden. Nicht? Also jetzt fühlt sie sich gerade nicht so gut. Sie unterdrückt das jetzt nicht. Oder was ist? Hunger oder Schlaf oder irgendwas? Die Mami wird es gleich rausfinden und lösen. Sie unterdrückt das nicht. Das kommt ganz, ganz direkt aus ihr hervor. Diese kindhafte Unschuld, die da ist. Haribo Mandali, du kamst in der Vorlesung vor, als gutes Beispiel. Das ist eine wichtige spirituelle Eigenschaft. Nur weil das unserem westlichen Denken so, wie soll ich mich ausdrücken? Also für mich ist das jedenfalls eine Aufgabe, das zu entwickeln. Möchte ich gerne heute darüber sprechen. Srila Prabhupada hat uns, um uns zu helfen, das zu verstehen, ein Beispiel gegeben von diesem unumwundenen, unkomplizierten, gerade nicht diplomatischen, also nicht geplanten Verhalten, was gerade herausgeht. Manche von euch haben sein Beispiel schon gehört. Es gab einmal einen Junge, der unbedingt geschult werden wollte und ein Brahmaneinweihung wollte. Und er kam so zu Gotama Rishi. Das ist einer der Sapta Rishis, der sogar seine Station im Nachthimmel hatte als ein Stern. Und sagte, kannst du mich unterweisen in brahminischen Tugenden? Gotama Rishi sagte, was ist denn deine Herkunft? Waren deine Eltern Kshatriyas oder Vaishyas, dann geht es sehr einfach. Wenn du aus einer Shudra-Herkunft-Abstammung kommst, wird das schwierig sein, dich zum Brahmin zu machen. Das ist eigentlich nicht in der Regel der Fall. So, der Junge sagte, ich weiß nicht genau, was meine Herkunft ist. Ich frage meine Mutter. Kam dann zurück mit folgender Information. Auch meine Mutter weiß nicht genau, was meine Herkunft ist. Sie hatte mit so vielen Männern zu tun. Das Geschäft ging blühend. Und ich kann nicht sagen, sie weiß nicht, wer mein Vater ist. Vielleicht war es der, vielleicht war es der, vielleicht aber noch ein ganz anderer, den sie vergessen hat. Was der Junge zu Deutsch sagte, unumwunden, ganz simpel, ganz straightforward, ohne Politics und Diplomatie, um seine Ziele zu erreichen. Er sagte, ich stamme von einer Prostituierten ab. Das war unterm Strich die Aussage. Damit hätte er das aufgeben können, der Wunsch, geschult zu werden. Ich weiß, einmal, als ich jung war, war ich noch so straightforward, aber einmal wollte ich unbedingt mit einem Schiff um die Welt fahren, als kleiner Junge. Und die fragten, da musste ich zur Schiff, da waren Freistellen da in der Reederei. Die nahmen also Jungs auf als Smutjes, Küchenjung, Küchenassistenten. Und die bekamen dann umsonst eine Fahrt um die ganze Welt, spendiert von der Reederei. Aber die Bedingung war, dass sie danach Schifffahrtskunde lernten, irgendwo, also um dann in das Schifffahrtsgewerbe einzusteigen und der Reederei das durch ihre Arbeitskraft sozusagen zurückbezahlen würden. So, und die fragt mich dann bei der Reederei, Herr, damals hieß sie nur anders, so und so, beabsichtigen Sie in der Zukunft zur See zu fahren? Und ich war nicht doof, ich verstand, was hinter der Frage war. Wenn ich jetzt sage, ja, dann kann ich umsonst für 2 Jahre den langweiligen Schule entkommen und auf See fahren. Oder 1 Jahr. Das wollte ich natürlich. Das war die geplante Art des Ausreißens. Aber irgendwas in mir sagte, weil ich gerade noch, das war mit 13, 14 Jahren, also meine Eltern hätte ich schon gewusst, wie ich die hinkriegen kann, das zu erlauben. Irgendwie wusste ich, ich gebe aber nicht meine Prinzipien auf. Ich bin jetzt einfach straight forward. Ich sage die Sache so, wie sie ist. Und sagte, nein, ich bezwecke auszureißen von der langweiligen Schule. Danke für die Information. Nach einer Woche bekam ich den Bescheid. Es ist leider keine Stelle frei. Und dann ist mein Freund mitgefahren. Der kam nämlich auch. So, das ist ein Beispiel davon, von dem, was wir sprechen. Nicht? Dass man gerade zu dem steht, was man ist, dass man simple ist. Wir werden noch, das hat aber noch weitere Implikationen. Eines der brahminischen Prinzipien ist diese Simplicity, Arjavan in Sanskrit. Und als Gautama Rishi hörte, dass der Junge ihm sagte, unumwunden wie es stand, ohne jetzt rumzumanövern und rumzumachen, sagte er, du bist qualifiziert, ein Brahmana zu werden, denn du bist Arjavan. Simple. Gerade. So, diese Simplicity, diese gerade heraus, hat zwei Dimensionen, eine äußere und eine innere. Ich möchte zuerst von der äußeren Dimension sprechen. Die äußere Dimension ist, dass ein Mensch, der sich um Einfachheit bemüht, glücklich ist oder zufrieden ist mit dem, was ihm Krishna gibt. Das Beispiel, was Srila Prabhupada uns gab, ist ein Beispiel, ein Brahmana aus Krishna Nagar, der unter einem kleinen Baum lebte und dann den Devote, seinen Studenten Unterricht erteilte. Ein König kam und sah ihn, der war sehr spendenfreudig und liebte es, Brahmanas zu unterstützen und wollte auch diesen, unseren Brahmana, unterstützen. Aber der Brahmana sagte, ich bin versorgt, ich brauche nichts. Ich lebe hier unter meinem Baum, meine Studenten geben mir manchmal als Guru Dakshin Reis und dann nehme ich die Blätter dieses Baumes, das war ein Tamarindenbaum, koche die ein bisschen und habe eine tolle Soße für den Reis und so lebe ich. Ich will mich nicht in Abhängigkeit begeben von dir. Das ist, was er damit sagte. Simplicity. Mein Leben ist einfach. Warum soll ich es kompliziert machen? Ein Beispiel hiervon, was Prabhupada in seinem Leben gab, war, er lebte ja vorher in Radha Damodar, in so zwei Räumen. Wer von euch hat die Räume Prabhupada schon mal besichtigt? Radha Damodar? Ja. Diese Räume sind sehr einfach. Es gibt nur so einen Tonboden, Kleeboden und so ein Strickbett. Das sind so Bindfaden, die hin und her gestrickt sind. Und sehr, sehr einfach. Er kocht auf dem Boden von so einer, ich weiß gar nicht, ob Prabhupada mit Gas gekocht hat oder mit vielleicht mit Kudung. Also kann ich jetzt nicht beantworten. Später dann bekam er in Los Angeles seine Quartiere, haben wir immer gesagt, his quarters. Sehr luxuriös eingerichtet, nach amerikanischem Vorbild. Einmal wurde Prabhupada so interviewt, was er zu diesen Quartieren sagt. Und er sagte, ich habe nur eine einzige Sehnsucht. Ich möchte in meinen Zimmern sein, im Radha Damodar Tempel. Mir ist das einmal aufgefallen, als ich meinen Freund Radhanath Maharaj dazu befragt hat. Wenn man bei ihm ins Zimmer kommt, er lebt in einem wunderschönen Tempel. Also dieser Tempel ist jetzt wirklich aufgebaut worden nach dem Vorbild des Radharaman-Tempels mit sehr kostbaren, sagen wir mal, Sandsteinwerk um und es ist wirklich unglaublich schön, auch innen drin mit Bildern und schönsten Holzschnitzarbeiten. Es hat sich ganz verändert. Vielleicht waren manche von euch schon im alten Chopati-Tempel. Wenn ihr das jetzt seht, dann denkt ihr, die haben ein neues Gebäude dahin gestellt. Das ist unglaublich beeindruckend. Also wirklich ein architektonisches Kunstwerk. Das sieht wirklich total gut aus. Naja, und der, aber wenn ihr in sein Zimmer hineinkommt, ist das so unglaublich einfach. Er sitzt auf dem Boden, wenn Kissen da ist, ist schon ein Luxus für ihn, hat so einen ganz kleinen, wackeligen indischen Tisch da vor sich, und sonst sieht man nichts in dem Zimmer. Und ich sage ihm, du, wir werden jetzt alle alt, wenn ich einen Stuhl hier und da sitzt man ganz bequem und so. Und noch andere, wie siehst du das mit dem Thema Einrichtung und so? Und er sagt einfach, Maharaj, du musst verstehen, das ist der einzige Reichtum, den ich noch habe. Ich kann einfach leben. Unkompliziert, unbelastet. Es ist wesentlich einfacher, als wenn man 1000 Sachen hat. Ne? Das verwirrt den Geist nur. Man wird nicht so effektiv. Es gibt dann eine innere Dimension für Unkompliziertheit und Einfachheit. Und das ist, dass man ein einfaches Vertrauen hat in die Worte von Guru und Shastra. Prabhupada fällt hier ein. Nicht? Er sagte in der Ishopanishad, es heißt in den vedischen Schriften, dass die Knochen und der Kot eines Tieres unrein ist. Aber das Muschelhorn und Kudung ist rein, sagen die Vedas. Und wir glauben das aufgrund der Autorität der Vedas. Also Muschel ist rein, alles andere musst du dir die Hände waschen, wenn du es berührt hast. Kudung kannst du benutzen, um dir die Hände zu waschen. Aber wenn du irgendeinen anderen Exkrement berührst, musst du sofort einen Schauer nehmen. Sonst wird man unrein. Prabhupada hat das so einfach übernommen, weil er einfach Vertrauen hat. Das macht das Leben sehr, sehr einfach. Im Jaladutta-Gebet sagt er, ich weiß gar nicht, Krishna, warum du mich hierher geschickt hast, aber du musst schon einen Grund haben, weswegen ich hier bin. Seht ihr diese Einfachheit wieder aus seinen Worten herauskommen, diese Unkompliziertheit, diese innere Dimension, nämlich dieses Vertrauen. Bevor Prabhupada damals auf die Jaladutta stieg und nach Amerika fuhr, machte er ein Interview. Und das ist jetzt rausgekommen, das Interview. Es gibt einen Zeitungsartikel darüber. Das steht also im Jahre 1965, bevor Prabhupada jemals Amerika gesehen hat. A.C. Bhaktivedanta Swami geht jetzt nach Amerika. Dort gibt es viele Anhänger der vedischen Kultur. Und er geht zu ihnen, um sie zu ermutigen in seinem spirituellen Leben. In ihrem spirituellen Leben. Prabhupada hatte das so gesagt, weil das ist in den Schriften stand das drin. Überall sind Seelen, die sind Krishna bewusst. Er hatte Vertrauen da drin. Er hatte auch Vertrauen in die Worte seines spirituellen Meisters. Für ihn war das alles schon klar. Nur ein bisschen Zeit trennte noch ihn davon. So fest und unerschütterlich ist sein Vertrauen. Lord Chaitanya Mahaprabhu hat dieses Prinzip der Einfachheit und Unkompliziertheit, so will ich mal jetzt, ich benutze einfach beide Worte, gelehrt durch einen seinen Gefährten namens Damodar Pandit. Damodar Pandit war in den frühen Kirtans im Srivasangam schon dabei. Damodar Pandit begleitete Chaitanya Mahaprabhu auch, als er Sannyas angenommen hatte und nach Jagannath Puri reiste. Und Damodar Pandit war im engeren Kreis der Gefährten Lord Chaitanya Mahaprabhus in Jagannath Puri. Damodar Pandit ist ein Beispiel für Einfachheit und Unkompliziertheit, und das zeigte sich in ein paar Lilas, die ich euch gerne erzählen möchte, um euch einen größeren Bezug zu dieser Eigenschaft zu ergeben. Damodar Pandit war im engeren Kreis des Herrn, und er sah, wie jeden Tag ein wunderschöner Jüngling, ein Junge, so hoch, 7 Jahre ungefähr alt, der gutes Verhalten an den Tag legte, zu Lord Chaitanya kam, und Lord Chaitanya empfing ihn und hatte einen sehr freien Austausch mit ihm. Damodar Pandit fragte sich, der kommt jeden Tag her und kann jederzeit zu Chaitanya Mahaprabhu kommen. Wo kommt der her? Mich interessiert das. Und er fand heraus, dass dieser Junge der Sohn eines Brahman-Ehepaar war, wo der Vater, sein Vater war verstorben aufgrund wohl einer Krankheit. Und nur seine Mutter blieb übrig und hatte ein, sah außerordentlich schön aus durch ihr sattwisches Lebensverhalten. So, er sah also, wie dieser Junge zu Chaitanya Mahaprabhu kam und Lord Chaitanya sehr barmherzig war und ihm mit Zuneigung begegnete. Und er dachte sich, was soll passieren? Wenn das so weitergeht, werden die Leute anfangen, Gerüchte zu machen, dass da irgendwas zwischen Chaitanya Mahaprabhu und der schönen Witwe ist. Und er ging zu dem Jungen und sagt, bitte komm nicht mehr hierher, es ist unmöglich. Aber ihr wisst, ein Junge geht dahin, wo ihm Zuneigung gezeigt wird. Wir gehen, glaube ich, auch dorthin, wo uns Zuneigung gebracht wird. Und so ging das immer weiter. Und Damodar Pandit, eines Tages ging er zu Chaitanya Mahaprabhu und explodierte. Aber jetzt werdet ihr Damodar Pandits Einfachheit und Unkompliziertheit sein. Er sagte, mein Herr, ich mache mir Sorgen. Du empfängst diesen Jungen, der von einer Witwe kommt, die nur einen Fehler hat in dieser Arrangierung. Sie ist so wunderschön und die Leute, du weißt es, sie sind, die Welt ist unverschämt, impudent, sagte er. Die werden anfangen, über dich zu lachen. Deswegen, wie kannst du den empfangen, diesen Jungen? Nun tu, was du willst, denn du bist ja der höchste Herr. Der Herr lächelte und sagte, Damodar, dass du mir das sagst, ist schon ein schönes Stück. Wie sagt man? Ist schon ein Ding, sagt man in Deutschland. Ist schon ein Ding. Aber ich sehe, dass du bist ein bisschen über deine Grenzen jetzt getreten. Aber ich sehe, das ist ein Zeichen für deine reine, unumwundene Liebe für mich. Ich habe unter meinen Gefährten keinen, der so vertraut mit mir umgeht, dass er mich sogar berichtigt. Damodar, du bist höchst objektiv. Du bist unter meinen Gefährten derjenige, der am meisten objektiv ist. Sehr gut. Ohne objektiv und neutral zu sein, kann man nicht religiöse Prinzipien beschützen. Aber jetzt geh bitte zu Mutter Sachi, bring ihr Mahaprasad von Lord Jagannath und Nachrichten von mir. Der Herr war mit anderen Worten sehr, sehr zufrieden mit Damodar Pandit und sah ihn als direktes Familienmitglied an. Dass der Herr sehr zufrieden war mit Damodars Kritik, und Damodar kritisierte Chaitanya Mahaprabhu mehrere Male, wird sehr klar in der Art und Weise, wie Damodar aufgenommen war bei Chaitanya Mahaprabhu. Wisst ihr, als Damodar zurückkam, Damodar Pandit von Puri, von Navadvip und zu Lord Chaitanya kam, hat Lord Chaitanya gefragt, wie geht es meiner Mutter? Damodar Pandit war wieder so gerade heraus und unumwunden, dass er sagte, was, du fragst, wie es deiner Mutter geht? Was ist denn das für eine Frage? Mutter Sachi ist die Mutter der Hingabe. Was mich betrifft, weiß ich, dass alle Hingabe, die du hast, die hast du nur von deiner Mutter abgekriegt. Wie kannst du fragen, wie es ihr geht? Natürlich geht es ihr blendend. Was ist das für eine schlaue Frage? Lord Chaitanya lächelte. Und Tränen der Ekstase gingen ihr über den Herz und sagt, Damodar Pandit, du bist einfach der Beste. Es stimmt, alle Hingabe, die ich habe, ist von Mutter Sachi. Das ist übrigens Lord Chaitanyas Simplicity. Also er hat alle, immer wenn ihn Leute gepriesen haben, oder so, hat er gesagt, einmal kam Vallabha und sagte, du bist die Inkarnation des Zeitalters, sagte, ich bin einfach ein Lernender. Haridas Thakur lehrt mich Nam Nishtha, das Vertrauen in den heiligen Namen. Advaita Acharya, der lehrt mich die ganzen vedischen Schriften. Dann hier, schau dich um, seh selber, wen wir hier haben. Swarup Damodar lehrt mich die vertraulichen Themen von Vraj Bhakti. Und Ramananda Roy, der bringt mir alles bei, was ich über den Madhurya Rasa wissen muss. Chaitanya Mahaprabhu, ne, sehr, sehr demütig in seinem Auftreten. So, keiner wagte sich, das zu, Damodar Pandit hatte einfach diesen Standard von Simplicity, Einfachheit und Unkompliziertheit. Es ist, mir fiel das eben auf bei unserer Mandali, als die anfing zu, ach, da bist du ja wieder, Hari Bol Mandali, schön dich zu sehen. Wie die, da, irgendwas war nicht so richtig, und dann sagt sie das auch, ne? Oder euer Elias, wenn der Elias Hunger hat, dann sagt er, mitten in der, man ist gerade in einer hochbrisanten Diskussion, dann sagt er plötzlich, Hunger bitte. Oder ich weiß nicht, wie das rüberkommt. Das ist unumwunden. Da ist die Verbindung mit dem Herz und dem Verstand da. Hier ist, ich möchte euch das weiterbringen, weil es wird wirklich gleich sehr interessant werden. Damodar Pandit hatte einen Bruder. Der hieß ja Shankara Pandit. Oder hatte auch Namen unter den Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu. Das Fußkissen von Mahaprabhu hieß er. Es war so, wenn Mahaprabhu gerastet hat, war Shankar Pandit immer bei ihm, das war so sein persönlicher Assistent. Und um so ein bisschen für den Kreislauf und so, hat Chaitanya Mahaprabhu seine Füße auf den Shankar Pandit gelegt. Das wäre ja mal eine Ekstase, Parivadi. Die Füße Lord Chaitanyas. Und so hieß er dann unter den Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu spaßhaft, das Fußkissen von Mahaprabhu kommt. Das war aber nicht irgendwie böse. Das hat jeder hat sich das gewünscht. Lord Chaitanya hat immer die Devotees weggeschickt, die versucht haben, Charanamrita von seinen Lotusfüßen zu kriegen. Ne? Also, das war verboten. Wenn Lord Chaitanya irgendwo stand, dann haben manchmal, also besonders der Kalidas, hat ihm die Füße gewaschen und ne? getrunken. Lord Chaitanya hatte auch als ein Platz in Jagannath Puri Tempel, dem Gambira, da stand er, meistens auf einem Stein und schaute von da Lord Jagannath an. Und wenn er Lord Jagannath anschaute, verfiel er in so große Ekstase, dass Tränen aus seinen Augen schossen. Alle Umstehenden badeten und auch seine so an den Füßen denn längs rannten und also und da sieht man an diesen Steinen jetzt die Fußabdrücke von Krishna, diese von Lord Krishna Chaitanya, die da reingewaschen worden sind von den Tränen von Lord Chaitanya. Und natürlich jeder, der nur eine die Hälfte von Hingabe hatte, ganz zu schweigen von den Associates, wollte unbedingt diesen Nektar kosten von Gott. Und auch so mit Liebe zu Gott bekommen. Das ist ja der schnellste Weg. Ne? Aber Lord Chaitanya hatte extra einen Wächter da, der die Devotees fernhielt, dass die nicht diesen Nektar trinken konnten. Weil er wollte eben als ein Devotee gesehen werden, nicht als die höchste Persönlichkeit Gottes. So, Shankara hatte diese gleichen Füße, von denen sich jeder den Staub erhofft, was zu sprechen von dem Charanamrita, die hatte er jeden Abend auf seinem Body als das Fußkissen von Chaitanya Mahaprabhu. Einmal sprach mit Chaitanya Mahaprabhu, sprach mit Damodar Pandit und sagte, meine Liebe für dich ist ein bisschen mit Achtung vermischt. Ich habe so viel Achtung vor dem, was du sagst, weil du jeden korrigierst, auch mich. Aber zu deinem Bruder Shankar habe ich eine andere Liebe, nämlich Liebe, die ganz frei aus dem Herzen fließt. Aus diesem Grunde, weil ich ihn so sehr gerne mag, möchte ich, dass du dich um ihn kümmerst und aus ihm was Anständiges machst. Jeder wusste, Damodar Pandit war so strikt und dann aber auch so einfach und unkompliziert, dass in seiner Gegenwart keiner aus dem Ruder lief, also sich so ein bisschen daneben verhielt. Es heißt, wenn man nur von Damodar Pandit hört, dann verschwinden atheistische Prinzipien und Unwissenheit aus dem eigenen Herz, weil man sich selber vornimmt, ich werde auch ein bisschen was an meinem Standard verändern. Also ich werde das ein bisschen aufwerten. So, das ist das Beispiel, was Chaitanya Mahaprabhu, also den Devotee, den er benutzte, um unkompliziert und einfaches Verhalten zu bringen. Ich möchte jetzt nochmal sagen, warum es so wichtig ist, dass wir als Devotees Einfachheit und Unkompliziertheit entwickeln. Und zwar im Äußeren, dass wir uns bemühen um einfache und klare Lebensverhältnisse und dann im Inneren Einfachheit und Unkompliziertheit, dass wir zum Beispiel uns nicht in Lügen oder einem diplomatischen Verhalten üben, sondern einfach offen, gerade, also straightforward sind und Vertrauen haben. Es ist so, dass spirituelles Leben letztendlich zu uns herabkommt als Barmherzigkeit. Spirituelles Leben und auch spirituelle Offenbarung und Verwirklichung sind etwas, was uns gegeben wird. Es ist nicht etwas, was wir uns selber erwerben können. Besonders im Kali-Yuga nicht. Im Kali-Yuga haben wir nicht sehr große und viele Qualifikationen für echtes spirituelles Leben. Und um jetzt etwas zu bekommen, was uns gegeben wird, müssen wir eine Qualität haben, das zu empfangen. Und nicht darüber zu spekulieren und uns unseren eigenen Reim daraus zu machen, sondern dass wir es so annehmen, wie es uns von Krishna gegeben wird. Deswegen ist diese Einfachheit und dieses Vertrauen, was damit zusammengeht, sehr, sehr wichtig. Und das komplizierte Verhalten ist nicht so nice. Es gibt einen Vers von Jagadananda Pandit, das war auch so ein Pandit, der mit Chaitanya Mahaprabhu reiste. Er sagte, wenn du Lord Gauranga verehren willst, mach dein Herz einfach und unkompliziert. Verehre die Lotusfüße von Lord Gauranga. Gebe Täuschungsmanöver auf, die du in deinem Herzen trägst. Und gebe eine gewisse charakterliche Doppelbödigkeit auf. Einfach nur zu sagen, ich gehöre zu Goranga, ich bin ein Anhänger von Goranga, das reicht nicht aus. Das ist ein Lippendienst und hat keinen Effekt. Folge dem Beispiel von Lord Chaitanyas Handlung und auch seinem inneren Sentiment, seinem Gefühl. Das wird Früchte bringen. Ich möchte jetzt zum Schluss einen einfachen Einfachheits- oder Simplicity-Workshop euch anbieten im Leben. Wenn ihr einfach werden möchtet, ist zunächst einmal wichtig, dass man ehrlich wird. Man sollte nicht versuchen, gut auszusehen vor anderen, auf eine Weise handeln und auf eine andere Weise denken. Das bringt eine Spannung im Herzen hervor, die sogar ayurvedische Störungen mit sich bringt. Da sind zwei Informationen plötzlich in unserem Leben. Wir denken auf die eine Weise und wir handeln auf die andere Weise. Da muss man ja durcheinander kommen. Mir geht's sehr oft so, weil ich ein Watta-Typ bin, dass ich mir einbilde, alles sehr schnell zu verstehen, aber im Grunde genommen nicht verstehe. Nicht, wenn einer zum Beispiel etwas erklärt und ich dann sage, ich hab's verstanden, aber nicht richtig verstanden, dann wäre es besser für mich, ein bisschen dazustehen wie einer, der es nicht verstanden hat und sagen, kannst du das bitte nochmal erklären? Ich hab es jetzt noch nicht. Man kommt wesentlich weiter im Leben, wenn man einfach und direkt ist. Stellt euch mal vor, man hat das so, jemand erklärt uns einen Weg, wir wollen irgendwo hin und vielleicht wollen wir von dem, der uns das erklärt, gut dastehen und wir sagen dann ja, alles klar und fahren los und nach 3 Minuten wissen wir, wie war das nochmal, links oder rechts oder geradeaus? Was ist hier die Richtung nochmal? Und wir verfranzen uns elendiglich. Besser, man sagt, ich bin ein bisschen unpraktisch veranlagt. Kannst du das nochmal ganz idiotensicher, also idiotensicher sagt ja keiner gerne von sich, ganz, ganz klipp und klar erklären bitte. Man kommt weiter damit. Und das ist ein Prinzip, diese Unumwundenheit und Direktheit. Also ehrlich sein. Man sollte sich ein ehrliches Handeln zulegen. Zweitens, loyal. Sei loyal. Sei dankbar. Sei offen. Be loyal habe ich mir geschrieben. Lord Chaitanya liebt es, wenn seine Devotees ehrlich sind. Und er ist total dagegen, wenn seine Devotees so sagen und so handeln. Lord Chaitanya Mahaprabhu hat das an Mukunda Datta gezeigt. Mukunda, ich weiß nicht, ob er Datta heißt, war der Sänger von Lord Chaitanya. Und eines Tages begab es sich so, dass Lord Chaitanya für 21 Stunden alle Wünsche seiner Devotees erfüllte und die verschiedenen Erscheinungsform Gottes manifestierte von dem Altar her. Er saß dort und ein Devotee sah ihn als Shyamasunda Krishna. Dem Murari zeigte er sich als Rama und neben ihm war Sita und als Murari seinen Körper herunterschaute, sah er, dass er einen Schwanz hatte mit einer schönen Schwanzquaste. Er sah sich als Hanuman. Und Chaitanya Mahaprabhu rief auf, Murari, erinnerst du dich, wie du nach Lanka gesprungen bist? Murari, schau mich jetzt an. Und Murari sank dann dahin. Nur einer durfte nicht kommen und hatte auch nicht die Kraft zu kommen, weil es nicht Lord Chaitanyas Wunsch war, nämlich Mukunda. Schließlich fiel Srivas das auf. Und er sagte, jedem hast du die Form, die er in seinem Herzen verehrt, gezeigt, außer deinem Sänger Mukunda. Ich will Mukunda nie wiedersehen. Mukunda, der Sänger, Er soll bloß nicht unter meine Augen kommen, sagte Lord Chaitanya. Mukunda wartete draußen und hörte den Zorn des Herrn. Wenn Mukunda bei den Mayavadis ist, so sagt er, Mukunda schlägt mich mit einer Eisenkeule. Und dann kommt er und berührt demütig meine Füße. Wenn er mal den Mayavadis ist, sagt er, der Herr hat kein Gliedmaßen, hat keine Form, keinen Wunsch, keine Intelligenz. Wenn, er ist einfach Brahman, wenn er bei den Devotis ist, Hare Krishna, Hare Ram. Dieser Schock, er soll mir nicht wieder unter die Augen kommen. Also Mukunda war nicht einfach und unkompliziert, sondern als Mukunda das hörte, es war ja nicht, also es war mehr so sein Guru von früher, bevor er mit Chaitanya Mahaprabhu kam, hatte ihn gesagt, bleib jetzt auf dem Jnana-Pfad, mein Junge. Bleib, mit dem Bhakti hast du nichts zu tun. Nicht? Und wie soll er sein Guru, was soll er da sagen? Also, Lord Chaitanya wollte ein Beispiel zeigen. Shivas ging raus und sagte, also, es sieht im Augenblick nicht so gut aus mit einer Audienz. Wir lieben dich sehr, Mukunda. Was kann man tun? Da sagte Mukunda, dieser Körper, der nicht Chaitanya Mahaprabhu sehen kann, ist nutzlos und nichtig. Ich werde ihn in einer oder zwei Stunden aufgeben. Frag aber noch vorher, wann ich die Erlaubnis bekomme, Chaitanya Mahaprabhu wiederzusehen. Shrivas ging runter. Ich habe noch eine ganz kleine Frage zum Thema, was wir eben, Mukunda. Lord Chaitanya ging schon wieder. Seine Lotusaugen. Wann wird er dich sehen können? Wann ist der Zeitraum? Nach 10 Millionen Geburten, sagte Lord Chaitanya. Als Mukunda, der hörte das ja draußen mit, das war ja auch laut genug, das hörte, verfiel er in eine tobende Glücksekstase. Er sprang auf, hopfte herum und rief ganz laut, ich werde sehen, ich werde sehen, ich werde sehen. Und dann fiel er bewusstlos zu Boden nieder. Chaitanya Mahaprabhu hörte das und sagte zu den Gefährten, bringt Mukunda sofort her. Die Gefährten ließen das sich nicht zweimal sagen, strömten zu ihrem geliebten Mukunda, der immerhin der Top-Kirtan-Sänger war, den die alle total gerne mochten. Das war Mr. Ekstase. Und sagt, Mukunda, komm jetzt, nun nicht hier liegen. Mukunda hörte nichts mehr. Die mussten den ohnmächtigen Mukunda vor Lord Chaitanya tragen, weil er so froh war. Hare Krishna. So, Lord Chaitanya, es geht darum, sei loyal. Nicht diese moderne, anyways, ich will da gar nicht drüber sprechen. Verstehe, was Krishna dir gegeben hat, deine spirituelle Anbindung. Schätze die, kritisiere nicht. Krishna, bewusst. Drittens, entwickle Vertrauen. Das ist, dass der Herr hinter allem steht, dass der Herr dich beschützen wird. Man kann ruhig gefallen sein. Lord Chaitanya oder Krishna ist bekannt als Patita Pavana, der Freund der Gefallene. Aber er ist nicht bekannt als Kapata Pavana. Das habe ich von Gokobinda Maharaj. Kapata heißt einer, der betrügt, der täuscht, der eben das Gegenteil von dieser Eigenschaft ist. Er ist der Retter der Gefallenen, aber nicht der Retter der Täuscher. Yes. So, das ist eine Eigenschaft, Vaishnava-Eigenschaft, die sehr wichtig ist. Ich habe sie jetzt in spiritueller Weise mehr erklärt als in dieser, sagen wir mal, Weise, dass man sich mit einfachen Lebensumständen begnügt, um friedlich zu werden und die Sattva-Guna so kultiviert. Darüber habe ich nicht so viel gesprochen, weil die meisten von euch das ja schon so leben und so zufrieden sind in ihrem Leben und so weiter. Mit einfachen Lebensumständen. Nicht ein Devoti traf einen anderen Devoti und sagte, ich lebe von 400 Euro im Monat. Und der Devoti sagte, was? Wie ist das möglich? Und sagte der Devoti, einfach leben. Wir haben einen Garten und da bauen wir alles an, was wir brauchen. Das ist sehr gesund und schön und so weiter. Ne? Manchen Devotis ist das nicht klar, dieses Prinzip der Einfachheit und klingt ganz, ganz komisch. Aber wenn wir einfach leben, Krishna wird uns, und spirituell leben, Krishna wird uns schon erhalten. Das ist sein Versprechen. Manchmal denkt ein Devoti, well, diese spirituellen Prinzipien in den heutigen Alltag umzusetzen, darüber muss man noch mal nachdenken. Und das stimmt. Das stimmt wirklich. Wie man spirituelle Prinzipien in sein Leben anwendet, da muss man drüber nachdenken. Normalerweise hatte man in der alten Zeit dazu auch Ratgeber, Brahmanen, die astrologisch auch schauten. Man hatte einen Guru, mit dem man das besprach, wie man das also je nachdem, welches Thema bei welchem diskutiert werden musste. Es ist manchmal, man muss intelligent sein und das immer noch überlegen, wie man das in sein Leben anwendet. Aber es ging mir in dieser Vorlesung wirklich darum, dieses Prinzip so ein bisschen herauszustellen, sodass wir erstmal wissen, was ist denn ein anstrebenswertes Ziel in dieser Hinsicht? Und wie sieht das die Chaitanya Bhakti? Und so weiter. Ich sehe immer wieder, es gibt so viele Arten zu leben. Und alle diese Arten zu leben beruhen auf ein paar Prinzipien. So ist es gut, wenn man in seinem Leben diese spirituellen Prinzipien kennenlernt und auch andere Prinzipien, die einem helfen, durch ein sattwisches Leben zu gehen. Und dann wird man sicherlich nach diesen Prinzipien leben können und glücklich werden können. Gut, damit bin ich an ein Ende gekommen. Also ich bin ja total... Also darf ich mal euch beiden, Mandali und Elias, ich finde es total toll, dass ihr in der Vorlesung seid. Also vielen herzlichen Dank. Ich fühle meine Lebensqualität unglaublich steigen. Und da, wie ihr das macht mit der Ruhe, also ist absolut... Also ihr seid so ruhig und also wirklich keine Störung. Also heute war ideal. Man muss sie unbedingt ermutigen, weil das ist Entsagung. Also wirklich, Mandali, ich... 5 Sterne kriegst du und Elias, du kriegst 5,5. Super. Hare Krishna. Gut, jetzt müssen wir sehen, sind irgendwelche Fragen da? Diejenigen von euch, die sich fertig machen müssen für das Seminar, es fängt um 10 Uhr an. Ich weiß nicht, wie ihr plant, dass wir, ihr könnt gerne, wenn es euch juckt, aufstehen und gehen. Mhm. Ja, Adishesh Prabhu. In der Berichterstattung über diese Sache im Chaitanya-Charitamrita steht nicht, was später aus dem Jungen und der Beziehung wurde. Aber es gibt, was mir sofort einfiel, ist, dass diese Beziehung eigentlich weiterging. Ich weiß zum Beispiel, dass Shivananda Sena einen Jungen hatte, den nannte er Puridas. Und er brachte sein Kind, als er ein kleines Baby war, zu Lord Chaitanya. Und das Baby krabbelte los zu Lord Chaitanya Mahaprabhu. Also ich möchte nochmal sagen, wer zu den Seminaren muss, ihr könnt ohne Gefühl aufsteigen. Oder wer sich noch zurecht machen muss oder noch dies oder jenes. Ja, und dieser Puridas kam also, lag also vor Lord Chaitanya. Und plötzlich dreht er sich um, krabbelt auf Lord Chaitanyas Lotusfuß zu und saugt im Lotuszeh. Wie es die Art der Babys ist. Später kam Puridas, wird von einer Begegnung mit Lord Chaitanya gesprochen, wo es also weitergeht. Er kommt nach Jagannath Puri, er ist 7 Jahre alt und Lord Chaitanya Mahaprabhu sagt, Puridas, Chanta Hare Krishna. Und Puridas macht die Lippen zu. Lord Chaitanya sagt, ich habe die ganze Welt zum Chanten gebracht, außer Puridas. Swarup Damodar sagt, mein Herr, ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, Puridas sieht es so, dass dieses Mantra, was du ihm gegeben hast, etwas sehr Vertrauliches ist, was zwischen dir und ihm ist. Und deswegen will er das jetzt nicht öffentlich sagen. Dann sagte Lord Chaitanya Mahaprabhu, gut, Puridas, dann wollte er das sehen. Puridas, kannst du dann ein Gedicht über Lord Chaitanya schreiben? Sagen. Und da hat der kleine Junge plötzlich mit großem Enthusiasmus ein Gedicht vorgetragen, wo er gesagt hat, also mein Herr, auf deiner Brust trägst du das Kostuba-Juwel, und wo er den Herrn lobpreiste. Wollt ihr das Gedicht von Puridas hören? Mal ein bisschen Poesie. Das habe ich mir bestimmt in mein schlaues Buch irgendwo eingeklebt. Hier ist es. Nee, ist jetzt leider nicht gerade. Also, ich weiß es nicht, wo es ist. Nicht, da sagte Lord Chaitanya Mahaprabhu, also Puridas, sprich. Und Puridas sprach und dichtete und hat gesprochen. Also er hatte keinen Sprachfehler oder hatte nichts gegen Krishna und so weiter. So diese Beziehung ging meistens weiter. Auch Achyutananda war ein Junge von Advaita, ein Sohn von Advaita Acharya, der auch mit Lord Chaitanya eine besondere Beziehung hatte. Lord Chaitanya schickte ja auch den Damodar Pandit dann nach Navadvip. Er sagte ihm, du bist ein bisschen über die Stränge geschlagen. Guck mal, er weiß doch das mit der Witwe und er weiß, was er da macht. Er braucht also nicht einen Ratschlag von Damodar dem Jüngeren. Aber er hat ihn dann so, jetzt geh mal nach Navadvip und mach da Service. Also, ich kann mir vorstellen, dass der Junge dann weitergekommen ist, aber ich habe darüber nichts gelesen. Dein Punkt ist aber ein anderer. Dein Punkt ist, ob sich Krishna über gesellschaftliche Umstände zugunsten seiner Devotees hinwegsetzt. In Vrindavan tut er das am laufenden Band, wenn er die Gopis trifft. Also da, aber Krishna hat unterschiedliche Zwecke und Ziele, die er erfüllt. In Dwaraka würde er sich anders verhalten als mit in Vrindavan. Und ich glaube, in der Eigenschaft als Chaitanya Mahaprabhu wird er immer darauf achten, dass seine Bewegung weitergeht. Er wird aber gleichzeitig Wege und Mittel wissen, wie er seine Devotees zufriedenstellen kann. Das wird sehr klar, als Ramachandra Puri, der Frevler, zu Chaitanya Mahaprabhu kommt und ihm sagt, du bist ein vollgefressener Sannyasi. du isst ein üppiges Mahl, was nur ein Bogi normalerweise kriegt. Da hat Lord Chaitanya sofort hat gesagt, Dankeschön, Ramachandra, du bist mein Freund, du sagst mir richtige Prinzipien der Entsagung, hat seine Nahrung zuerst auf die Hälfte runtergeschraubt und dann auf ein Viertel. Ramachandra Puri war noch immer nicht zufrieden. Eines Morgens ging er in das Zimmer von Chaitanya Mahaprabhu und da ging gerade eine Ameisenkolonne durch und er sagte, da sieht man's mal wieder, dieser sogenannte Sannyasis isst Sweets in der Nacht und deswegen sind jetzt die Ameisen da. Das ist erstmal eine Frechheit, das zu sagen, und zweitens stimmt es nicht, denn zeig mir einen Raum in Puri, wo keine Ameise ist und du kriegst von mir 1000 Rupien. Also man könnte das auch aufstocken auf. Also ich habe kein Geld zu vergeben. Also du kriegst von mir fünf Sterne. Ne? Aber Lord Chaitanya sagte, danke, danke für deine wichtigen Unterweisungen. Und dann durch natürliche Gründe ist Ramachandra dann aus Puri gegangen, woraufhin dann alle Devotees aufatmeten und sagten, jetzt kann Chaitanya Mahaprabhu wieder richtig essen und das normale Kochen wieder ansetzte und so weiter. Denn die wollten den Herrn ja zufriedenstellen. Also der Herr hat auf der einen Seite immer die Etikette eines Sannyasis aufrechterhalten. Auf der anderen Seite hat er aber auch gewusst, wie er seine Devotees zufriedenstellen kann. Auch wenn man dann die Berichte beschreibt, wie Sita nach der Verbannung hat sie auf eine Weise gehandelt und also sie haben sich getrennt, Ram und Sita, aber auf einer anderen Ebene war das eine Vertiefung der Ekstase, nämlich dass sie im Herzen ständig Gemeinschaft miteinander hatten. Diese Dinge, spirituelle Dinge, sind wie der Falgu-Fluss. Der Falgu-Fluss du siehst da nur Sand und unterirdisch, wenn du da längs tappst, bist du plötzlich drin in so einem Fluss. Ist ein Fluss. So trügt der Schein. So ist es auch mit der Trennung von Krishna. Auf der einen Ebene denkt man, Krishna ist nicht da. Fast so wie wir das empfinden in unserem Leben, wo wir von Krishna vergessen haben. Aber auf einer anderen Ebene ist Krishna mit seinen Devotees zusammen. Das sieht man zum Beispiel, als Nanda Maharaj schweren Herzens Mathura verlässt. Krishna hat ihm gerade versichert, er wird in 1-2 Tagen kommen. Er muss nur noch ein paar Dämonen töten und so weiter. Wird er nach Vrindavan kommen. Und wird beschrieben, dass eine Form von Krishna mit Nanda Maharaj zurückkehrte nach Vrindavan und eine andere Form in Mathura blieb. Also der Herr ist niemals getrennt von seinen Devotees. Das ist, er sagt das in der Bhagavatam, wo er sagt, ich weile immer im Herzen meiner Devotees und meine Devotees sind immer in meinem Herzen. Das sollte man verstehen. Wie die zusammen sind, ist sehr oft eine hochkomplizierte spirituelle Sache. Viele Dinge im spirituellen Leben haben den einen Anschein und es passiert etwas ganz anderes. Es sieht trocken aus, darunter ist aber der Nektar. Zum Beispiel bei Leid. Das habe ich gerade gelesen vom Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Es sieht manchmal so aus, dass ein Devotee leidet. Im Grunde genommen ist es aber nichts anderes als Krishnas barmherzige Arrangierung, den Devotee zurück zu Krishna zu bringen. Wir haben gerade gestern über einen Devotee gesprochen, der uns besucht hatte, der äußerlich in seinem Leben also wirklich kein einfaches Leben hat. Der aber erfährt, wie er gibt sich jetzt Krishna wirklich hin und chantet und macht alles, was er gerne, nicht? Und so weiter. Ja, der Herr wird immer mit seinen Devotees, besonders mit Sita und so zusammen sein. Da gibt es keine Trennung. Sita Ram. Nicht, Nicht, dass es plötzlich heißt, Sita getrennt von Ram. Sita getrennt von Ram, Sita getrennt von Ram, Sita getrennt von Ram, Sita getrennt von Ram. Es heißt immer Sita Ram. Und wie es Sita Ram ist, wie die das machen, ist eine total spirituelle Thematik. Das geht da muss man auf die Ebene der Bhava gehen und dem Zusammensein in Bhava. Gut, dann denke ich an euren Gesichtsausdruck und vor allen Dingen an den Fortlauf der ewigen Zeit zu urteilen, dass wir hier ein natürliches Ende machen. Und vielen Dank, hoffentlich war etwas für euch drin und es war hoffentlich ein angenehmes Predigen für euch, nicht etwa, dass es zu scharf war. Srila Prabhupada ki jai. Sisi Radha Madan Mohan Kije Go Premanandi Hari Hari Bo.